Achtung, Achtung, es geht los. Hört ihr? Es geht los.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und in allen angeschlossenen Internet, Online und überhaupt Streaming Stationen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, 2 Stunden, die heute so semi-gut gefüllt sind, würde ich sagen. Letzte Woche war das dann da doch irgendwie eine große Ausnahme, dass da nochmal so einiges vor Weihnachten jetzt in die Kinos kam. Die richtig großen Blockbuster für das Weihnachtsfest, das lassen noch ein bisschen auf sich warten, aber wir haben trotzdem einiges Feines dabei und wir haben den Flo dabei. Hi Flo.
Hallo.
Und wir haben die Mia, hi.
Hallöchen.
Wir haben auch die Jasmin, die kommt gleich noch. Mit Dennis hören wir zugeschaltet. Und Musik.
I don't think so.
Hallo, Sie. Schmusebacke. Würden Sie Ihren Kachelofen freundlichst beiseite stellen? Man möchte passieren.
Filmstart der Woche.
Fahren wir los und haben den Filmstart der Woche für euch und wir haben ihn jetzt mal so gekürt auf jeden Fall, weil du ja quasi vor Begeisterung übersprudeltest, liebe Mia. Ich habe ihn auch gesehen, es geht um The Outrun, es geht um den neuen Film von Nora Finkscheid und Nora Finkscheid kennen wir ja als Regisseurin von Systemsprenger. Die war damit wahnsinnig erfolgreich, tatsächlich auch an den Kinokassen, lief bei der Berlinale, war ein sehr, sehr beeindruckendes Debüt und hat uns damals ziemlich umgehauen, nicht nur wegen der großartigen Hauptdarstellerin der Jungen, sondern weil das Ganze wirklich auch sensibel und genau beobachtet und erzählt war. Und jetzt also ist es nicht ihr englischsprachiges Debüt, sie hat ja schon einen Film gemacht mit Sandra Bullock für Netflix, hatte ich auch gesehen.
Ich noch nicht, aber jetzt ist er auf meiner Liste auf jeden Fall.
Ja, der war ganz okay. Da ging es auch schon so um um Leichen im Keller im Endeffekt. Ne? Also darum, dass man ein Problem auch psychischer Natur hat und irgendwie damit klarkommen muss. Das scheint ja auch so irgendwo ihr Thema zu sein. War solide. The Unforgivable hieß der. Wie gesagt, war so eine typische Netflix-Produktion, war also anguckbar. und vor allen Dingen auch toll gespielt mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Und jetzt also hat sie sich so ein bisschen ein Stück weit vielleicht auch dafür beworben, das Buch von Amy Lipchott zu verfilmen.
Genau, also The Outrun basiert auf den Memoiren von Amy Lipchott und sie hat auch gemeinsam mit Nora Finkscheid das Drehbuch geschrieben. Das fand ich auch, finde ich immer bemerkenswert, wenn die Autorinnen des sozusagen Originalstoffs dann auch im Film involviert sind. Was auch großen Sinn macht, wenn es die Memoiren sind, dass sie da mitredet. Genau, es geht eben um eine junge Frau mit Alkoholproblemen, die nach einem Entzug zurück nach Orkney geht, wo sie aufgewachsen ist. Orkney ist eine Inselgruppe vor Schottland. Dort wohnt sie dann bei ihrer Mutter und hilft ihrem Vater auf der Schaffarm. Und ja, der Film wird in teils ziemlich chaotischen Rückblicken auch erzählt. Aber ich finde, also ich habe ganz gut reingefunden. Es gibt eben Blicke zurück auf Ronas Zeit in London, so heißt die Protagonistin, aber auch bis zurück in ihre Kindheit. Genau. Es werden auch noch Mythen aus Orkney eingewoben und also ich war hin und weg. Ich finde Saoirse Ronan ganz großartig. Sie hat auch großartig gespielt wieder. Dann gibt es tolle Landschafts- und Meerbilder eingefangen von Yunus Roy Immer. Der hat auch schon für Systemsprenger die Kamera gemacht. Ja, also ich habe aufgeschrieben, berührend, heftig und poetisch. Mhm. Und ich glaube, das sind die vorherrschenden Adjektive hier.
Mhm. Für mich war es jetzt, ich hatte den auch schon gesehen, irgendwie jetzt vor ein paar Monaten quasi in Frankreich, da lief er schon. Es war jetzt für mich nichts wirklich bahnbrechend Neues in dem Genre des Alkoholiker-Problemfilms so, also ne, wie, wie man halt auch mit einer Alkoholsucht klarkommen muss und das erstmal realisieren und dann die verschiedenen Stadien quasi der Auseinandersetzung auch mit ihren Eltern und dann Rückfälle und so weiter und so fort. Ne?
Aber also hast du da schon, für mich auch schon über junge Frauen Filme gesehen? Weil das ist mir jetzt bisher noch nicht begegnet.
Es war, kam mir nicht unbekannt vor, okay, möchte ich mal sagen. Gut. Also durchaus, gerade was das britische Filme anbetrifft, ist da schon, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung aus weiblicher Perspektive gewesen. So. Deswegen hat es auf der Ebene mich nicht so sehr abgeholt. Da war es dann so ein relativ, ich meine, es ist schon geschickt erzählt mit Rückblenden auch. Ne? Es geht ja auch vor allen Dingen eben auch noch um, also es geht ja auch noch um ihre Beziehung zu einem Mann in London, der irgendwann dann nicht mehr kann so und aus dieser Beziehung raus muss. Und das wird halt in Rückblenden dann immer wieder eingestreut. Und ja, also da hat es für mich so inhaltlich nicht so wahnsinnig viel Neues gebracht, aber der Film lebt zum einen von Saoirse Ronan, die einfach absolut großartig spielt und diesen Film trägt. Und man merkt halt auch, sie hat sich ja auch, sie hat den Film auch mitproduziert und ja, hat sich wirklich, glaube ich, dafür eingesetzt, einfach auch, dass dieser Film entsteht, als sie das Buch gelesen hat und diese Geschichte erzählen wollte, auch für die Leinwand adaptieren wollte und diese Rolle auch spielen wollte offensichtlich und sich dann mit den Weidemann-Brüdern und Nora Finkscheid, die Weidemann-Brüder sind ja auch diejenigen, die Systemsprenger produziert hatten, ja, zusammengetan hat, um diesen Film halt zu inszenieren, auch gemeinsam mit der Autorin. Und das ist schon alles sehr gut gelungen in jedem Fall. Und was mich besonders freut, es ist halt auch der erste Film, der dort auf diesen Orkney-Inseln gedreht wurde wohl, also der erste Spielfilm. Und das macht sie halt nicht nur, dass sie da halt eben als Touristin hingeht und dann einen Film dreht, sondern sie zieht halt wirklich einfach die ganzen Menschen mit ein so. Und du kriegst halt einfach total viel davon auch mit, wie das Leben dort ist, wie die Menschen dort sind und man merkt halt ganz klar, die Nebenrollen sind halt alles Laiendarsteller, die halt irgendwie auf der Insel zusammengecastet wurden und das macht diesen Film halt so charmant, finde ich.
Ja, ich finde auch schön, wie sie dann so gefühlt immer weiter rauszieht. Also erstmal von London auf so eine Hauptinsel von den Orkney-Inseln und dann irgendwann ist sie auf so einer Mini-Insel, wo es auch im Film irgendwie den Satz gibt, vor Orkney liegt eine Insel und davor liegt noch eine Insel und da ist sie dann hingezogen, wo dann irgendwie 60 Leute auf der Insel wohnen und sie von irgendwie einer, naja, Nachbarin, ist wahrscheinlich trotzdem weit weg, aber dann irgendwie zum Einkaufen mitgenommen wird und da, obwohl sie einsam in so einer Hütte quasi wohnt, trotzdem so einen liebevollen Kontakt irgendwie hat mit den InselbewohnerInnen. So, das fand ich auch sehr schön, sehr beeindruckend, die das Meer ist irgendwie, oder die Natur ist eigentlich auch Protagonistin noch. Es gibt viel Sturm, es gibt viel Wellen und
ja. Also es ist natürlich auch irgendwie förderlich und es passt auch sehr gut. Es ist so analog zu ihrer, ja, zu ihrer eigenen Sucht und dem Klarkommen mit sich selbst und den Dämonen und so. Ja, stürmt und windet es draußen halt und man hat das Gefühl, dass dieses kleine Haus irgendwie dann auch weggetragen wird von dem Sturm. Ja, und dann die Vögel halt auch, ne, diese Beobachtung von den Vögeln, sie hat ja auch dieses diese ornithologische Hand quasi oder diese Vorliebe für die Natur und ja, geht dann da in diese Vogelbeobachtungsstation. Das fand ich halt auch total schön, wie das beobachtet ist, also auch sehr dokumentarisch realistisch halt irgendwo auch, ne?
Ja, sie hat dann nimmt dann so einen Job oder ein Ehrenamt, ich bin mir gar nicht sicher, an mit dem schottischen Vogelschutz und steht mitten in der Nacht auf und fährt in 200 Meter Abständen um ein Feld herum und wartet jeweils 2 Minuten, ob sie Wachtelkönige hört. Und das fand ich auch sehr spannend, so das dann sich dafür zu entscheiden. Und ja, also es gibt irgendwie so mehrere Ebenen im Film. In einem Interview hat irgendwie jemand gesagt, es sind eigentlich quasi 3 Filme auf einmal, weil es 3 Ebenen gibt. Es gibt einmal diese, also sie auf Orkney, dann gibt es aber auch noch eben sie in den Rückblenden in London und dann noch so diese Nerd-Ebene, wurde es so genannt, auch von Nora Finkscheid, weil auch immer wieder so Fakten mit eingestreut werden und ja, das eben auch ein großer Teil ist von dieser Persönlichkeit.
Ja, ja, Genau, finde ich auch. Also wirklich, ich auch mit der fortschreitenden Laufzeit quasi war ich auch immer mehr drin und war ich auch immer mehr draußen irgendwie auf diesen Orten, auf diesen Inseln und mit ihr gemeinsam dort. Und das ist auf jeden Fall wirklich am Schluss auch ein sehr schönes und sehr starkes Suchtdrama gewesen, finde ich. Also was wir jetzt nicht nur unbedingt in diese eine Kategorie, sondern wie du schon sagst, halt eben auch auf mehreren Ebenen betrachten kann. Ich wollte noch ergänzen, Jack Lowden, das ist der Freund, ein Freund von Saoirse Ronan, ihr Mann sogar, ja. Der hat bei Dunkirk mitgespielt unter anderem und hat gemeinsam eben mit ihr diese Produktionsfirma gegründet, nur um diesen Stoff zu realisieren. Das war die Ausgangsposition und die haben dann 2 Monate lang auf dieser Insel dort verbracht und ja, sich dort quasi mit integriert in diese Dorfgemeinschaft, in diese Inselgemeinschaft. Mhm.
Genau. Also er hat ihr auch tatsächlich das Buch hingelegt und hat gesagt, so ja, ich glaube, da lies das mal, da könntest du die Hauptrolle spielen. Und dann hat sie so gesagt, ja, dann gib mal her. Mhm. Genau, und so kam es dann auch. Und dann haben sie eben mit, ich glaube, Sarah Brocklehurst Kontakt aufgenommen, die schon die Rechte quasi hatte für die Filmrechte für das Buch und haben dann eben nach einer Regisseurin gesucht und Nora Fingscheid gefunden. Und ja, es passte alles sehr gut zusammen.
Ja, und so haben wir jetzt also The Outrun im Kino, den wir euch ans Herz legen möchten. Unser Filmstart der Woche.
Ich würde vielleicht noch kurz ein paar Content-Notes hinterher schieben, weil die, glaube ich, nicht zu verachten sind. Also natürlich geht es um Alkoholismus, das haben wir jetzt auch schon angesprochen. Es gibt auch noch einige psychische Ausnahmesituationen, habe ich es mal genannt, zu sehen. Sexualisierte Gewalt kommt durchaus auch vor, anderweitige Gewalt und flackernde Lichter, über die ich auch gern vorher Bescheid gewusst hätte. Da musste ich dann zwischendurch die Augen zumachen, weil es sehr geflackert hat. Genau, das einfach so vorab. Er lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, auch wenn es hier viel vorzuwarnen gibt quasi.
Ja, es ist ein Suchtdrama, ne? Es ist halt eben ein Thema, das Sucht, ein Film, der das Thema Sucht aufgreift und das auch schon auf eine drastische Art und Weise teilweise und ungeschönt und das, da sollte man auf jeden Fall wissen, worauf man sich einlässt, auf jeden Fall. Wir hören ein bisschen Musik aus dem Soundtrack, Ring of Brodgar hast du dir ausgesucht hier. Empfehlen euch The Outrun ab dieser Woche. Im Kino.
Und du?
Ich konnte nichts sagen.
Gar nichts? Keinen Ton? Nicht ein einziges Wort?
Naja, gar nichts, nur auch nicht. Ich habe 5 Worte gesagt.
Ja, und?
Also ich habe, wie heißt du, gefragt.
Und sie?
Hat gesagt, Beatrice Russo.
Wie heißt du? Sind aber nur 3 Worte, also was hast du noch gesagt?
Beatrice Russo, das habe ich wiederholt.
Ja, es tut mir leid, dass ich auch über die Samples wiederhole hier tatsächlich, aber der war halt gerade da. Gibt bestimmt noch jemanden, der den noch nicht gehört hat. Gut, wir kommen zu den
Filmstarts der Woche.
So sieht es nun mal aus und wir waren ja schon auf der Berlinale zugegen. Da gab es ja bereits den hervorragenden Filmstart der Woche, The Outrun, zu sehen. Und jetzt gehen wir einfach nochmal dahin und schauen uns nochmal einen Film an. Reden wir über einen Film, der in dieser Woche in die Kinos kommt und der auch von der Berlinale kommt, der dort tatsächlich auch im Wettbewerb zu sehen war. Und hier handelt es sich mal um einen amerikanischen Film von Aaron Schimberg und zwar A Different Man. Und dazu begrüße ich jetzt den Dennis in der Leitung. Hallo Dennis.
Ja, hallo, sei gegrüßt.
Oh, du hast eine super Leitung. Du klingst ganz, ganz gruselig. Wir gucken mal, wie das geht und ob das funktioniert. Und wollen reden über Different Man, ein Film, der auf einer verschiedenen Ebene auf jeden Fall ungewöhnlich ist. Zum einen ist es eine amerikanische Produktion mit einem ziemlichen, zwischenzeitlich doch auch gewissen Hollywood-Star eigentlich in der Hauptrolle, aber es ist ein amerikanischer Independent-Film. der ja mit Sebastian Stan, den wir ja als Winter Soldier kennen, aus den Captain America Filmen und auch der Serie Falcon and the Winter Soldier, sicherlich dann jetzt auch, weiß ich gar nicht mehr, ob wir den jetzt nächstes Jahr jetzt auch im nächsten Captain America sehen werden. Mal schauen.
Soweit ich weiß, leider nicht tatsächlich, nee. Was sehr, sehr komisch ist.
Ja, naja, er macht jetzt andere Sachen. Ist ja auch schön, weil wenn man sich dem Independent-Film halt eher wieder zuwendet, und das ist ja definitiv a Different Man auch, dann sollten wir definitiv auch mal gucken, den Dennis hier nachher wieder in die Leitung zu kriegen. So,
Das hat leider nichts mit Independent-Film zu tun, sondern einfach irgendwie die komische Entscheidung von Kevin Feige.
Ach so, naja, gut.
Okay. Also das ist, glaube ich, eher der Grund, warum er nicht drin ist.
Ja, ja, ihr könnt ja mal gucken, vielleicht, dass er noch mit Dennis nebenher kommuniziert, ob er noch mal reinkommt oder nicht. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Und ich würde mal anfangen mit dem, was wir so hier schon mal erzählen können zu Handlung und so. A Different Man ist zunächst einmal die Geschichte von Edward. Edward ist in einem New York, einem kleinen einem Mietshaus, in dem er dort wohnt. Da sind, es ist ein bisschen ranzig so, es funktioniert nicht immer alles, und wie man das so kennt, die Hausverwaltung ist da auch nicht immer zugegen. Und er hat sich da aber angepasst, ist eigentlich auch ganz in Ordnung, so ziemlich schüchtern und zurückhaltend mit den Menschen, die dort leben in dem Haus. Und das liegt vor allen Dingen eben daran, dass er dass sein Gesicht übersät ist, also eigentlich sein ganzer Körper, aber vor allen Dingen eben sein Gesicht von wild wuchernden, gutartigen Tumoren. Und deswegen wagt er sich nur sehr selten vor die Tür. Und dann erleben wir seine Nachbarin Ingrid, die dort neben ihm einzieht, Renate Reins, viel spielt's wie. Und der Dennis ist wieder da.
Hallo, hört ihr mich?
Klingt viel besser. Perfekt.
Super. Wenigstens das hat es gebracht. genau. Du bist gerade beim Plot. Du hast über die großartige Renate Reinswil gesprochen, die einzieht, in die er sich natürlich verguckt und unglücklich mit seinen Situationen versucht, einen Ausweg zu finden. Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest. Und unterzieht sich dann einer Operation.
Ja.
Oder einem Eingriff. Und ja, aus dem mit Tumoren überwucherten Gesicht entpuppt sich ein Sebastian Stan, der meines Erachtens auch sehr gut für die Rolle des American Psycho geeignet wäre. Zumindest fand ich das in diesem Film.
Stimmt.
Und sein Leben macht eine Kehrtwende. Er verheimlicht seine Identität. Er macht nicht deutlich, dass er immer noch dieselbe Person ist, sondern sagt, er wäre ausgezogen, und also er wäre jetzt jemand anders, und die Person, die vor ihm gewohnt hätte, wäre ausgezogen.
Und er macht vor allen Dingen halt nicht den Move, ne? Er tritt ja jetzt auch nicht unbedingt an Ingrid heran so und nutzt das jetzt quasi aus, seine neue Erscheinung, sondern es ist halt immer noch der gleiche Mann darunter, ne?
Ja, das stimmt, aber er macht natürlich Karriere in anderen Bereichen. Mhm. Ich glaube, er ist Immobilienmakler oder sowas.
Ja, genau.
Er tritt nicht auf Ingrid zu, das ist richtig. Die wiederum ist ja Schriftstellerin und greift den Plot auf mit dem ersten Eindruck, den sie von Edward gemacht hat, diesem mit Tumoren überwucherten Gesicht, und schreibt ein Theaterstück, was Sebastian Stan Edward zufällig mitbekommt, als er mal irgendwo vorbeiläuft. Das ist so eine Off-Bühne, und das ist für ihn natürlich dann unglaublich. Zum einen ist Ingrid da, zum anderen ist es sein Leben, und wer könnte das besser darstellen als er? Mhm. Ja, und da fängt das Dilemma an.
Ja. Viel mehr wollen wir auch vielleicht gar nicht unbedingt verraten. Es ist tatsächlich hat einen wahren Hintergrund. Diese Krankheit, unter der Edward leidet, die gibt es halt wirklich. Das ist Neurofibromatose, so nennt sich das. Und daran ist auch der Schauspieler Adam Pearson erkrankt. Und Adam Pearson, den erleben wir hier dann auch im weiteren Verlauf des Films tatsächlich. Und mit ihm hat Aaron Schimberg, der Regisseur, bereits einen Spielfilm gedreht, nämlich Chained for Life. Also so haben die beiden sich kennengelernt und das scheint ihn dann doch irgendwo nicht losgelassen zu haben und auch zu faszinieren. Und die Zusammenarbeit mit Adam Pearson war wohl auch irgendwie fruchtbar, sodass die beiden also jetzt nochmal einen weiteren Film gedreht haben, der sich ja auch ein Stück weit eben um um das Erscheinungsbild, um das Äußere und das Innere dreht, ne?
Ja, absolut. Die Wertigkeit, die vermeintliche Wertigkeit von Menschen in Abhängigkeit zu ihrem Aussehen, das wird hier umgedreht, so möchte ich mal sagen, oder scheinbar umgedreht, die Erwartungen und Vorstellungen. Und ich wusste, also ich habe ja großen Respekt vor Robert, der immer versucht, gar nichts von einem Film irgendwie zu sehen, bevor er reingeht, außer halt irgendwie DC-Filme oder Marvel-Filme, wo man totgeschlagen wird. Ich versuche es ähnlich, aber nicht so konsequent. Ich wusste nicht, dass Adam Pearson wirklich diese Krankheit hatte.
Ja.
Ich bin von einer Maske ausgegangen, als ich den Film gesehen habe. Auch auf den Fotos im Berlinale-Palast bin ich davon ausgegangen, dass sie halt die Fotos, die sie gemacht haben, von allen Darstellern, werden immer Porträts gemacht, dass das halt eine Inszenierung ist, die quasi dem Marketing des Films dient oder dem Umgang mit dem Film, um dann nur irgendwann wirklich zu schnallen, nein, wie du richtig gesagt hast, es gibt diese Krankheit, dieser Mensch hat diese Krankheit, er sieht so aus und ich fand den Film großartig. Es ist eine A24-Produktion im Jahr 2024, ist Jubiläumsjahr irgendwie. Absolut großartig, dass es im Wettbewerb gelaufen ist, auch das für mich eine Marke eigentlich, dass sie so einen Film in Wettbewerb nehmen, weil es ist ein Film, der mich von der Ästhetik her stark an so eine 80er-Jahre-Produktion erinnert hat oder End-80, Anfang 90er, so eine nicht B-Movie-Art, aber so ein Kleinfilm. Es soll so ein Kleinfilm sein, auch die Zooms und die Kameraschwenks und die Körnung vom Material suggeriert so die ganze Zeit. Wir bewegen uns da. Ich glaube sogar von der Inszenierung her, ich weiß nicht, ob Handys vorkommen und so. Hingeht selber schreibt mit der Schreibmaschine. Das ist so nicht greifbar, ne? Mhm. Und ich glaube, es wurde sehr bewusst damit gespielt in der Inszenierung und auch dramaturgisch. Und man hat halt dieses Wechselspiel und diesen Horror, dass jemandem gefühlt die Identität, er hat sich ja selber die Identität genommen, ja, dass sie ihm dann nochmal genommen wird. Auf eine gewisse Art und Weise. Das ist natürlich so ein perfider Psycho-Thriller-Horror, der auch vollkommen so in diesen Retro-Charme da reingeht. Und
ja, total. Es ist halt, passt auch perfekt natürlich zu The Substance, ne? Also wo es ja auch um Körperlichkeit geht, ums Erscheinungsbild geht, um die Wahrnehmung halt geht. Und es ist auch genauso ähnlich wie halt The Substance eine Gesellschaftssatire. Also es geht hier definitiv eben auch um das Bild. Man guckt, die Leinwand guckt zurück. Ein Stück weit, ja. Wenn man da halt eben im Kino sitzt. Es ist allerdings weniger drüber und spaßig und übertrieben halt irgendwie wie The Substance. Es ist halt düster und dreckig. Also dieses New York, was er da inszeniert, das ist halt wirklich ein ziemlich fieses so. Und das muss man halt auch wissen. Du sagtest es schon, es ist ein Horrorfilm, aber eben auf eine andere Art und Weise. Es ist halt nicht dieser Body-Horror, den The Substance hat, sondern es ist halt hier eher noch ein Psycho-Horror ein Stück weit und großartig gespielt von Sebastian Stan. Also der ist so gut.
Absolut, absolut. Ja. Also die Besetzung und auch Ingrid, also Renate Reinzwe, das ist so großartig, was da für Drehs reinkommen. Deswegen sollten wir da wirklich nicht weiter erzählen. Es ist so großartig, es ist so bitter, es ist so böse, es tut so weh. Und wir hatten ja jetzt The Apprentice und ich muss gestehen, ich bin ja so scharf gestellt worden im Februar auf der Berlinale. Ich konnte sowas von nicht erwarten, The Apprentice zu sehen, also die Trump-Verfilmung, wo Stan auch mitspielt. Ich war enttäuscht, aber die Messlatte war halt so unglaublich hoch, weil A Different Man definitiv der Film ist, wo meiner Meinung nach Sebastian Stan brilliert, natürlich auch immer ein bisschen der Vorgabe geschuldet und Regie und Inszenierung, aber also für mich der sehenswertere Film auf jeden Fall, auf jeden Fall sowieso ein sehenswerter Film, jetzt ohne Vergleich, absolute Empfehlung und mich unglaublich neugierig gemacht. Auf Sebastian Stan. Überhaupt diese Kombination auch nochmal. Ihr hattet es ja schon eingangs gesagt, wir reden hier über The Winter Soldier, wir reden über einen Charakter, der ein Schauspieler, der es Fragezeichen eventuell tatsächlich schafft, dem Marvel-Universum zu entfliehen, mit den Fliehkräften, und eine eigene schauspielerische Identität aufzubauen. Ich hoffe es. Es waren zwei sehr spannende Versuche jetzt, sowohl auch The Apprentice zähle ich mit dazu, als spannenden Versuch zumindest. Und ein Different Man hat er abgeliefert.
Ja, und er ist tatsächlich, Flo, auch jetzt wieder im Marvel-Universum zu sehen durch den Thunderbolts, der ja nächstes Jahr kommt.
Genau.
Da ist er dann ja auf jeden Fall wieder mit dabei, eben auch als Bucky Barnes. Macht daneben aber auch noch einen anderen Film, einen Genrefilm offensichtlich auch, hier einen Horror-Thriller, Let the Evil Go West. Also das könnte durchaus auch so sein zweites Standbein werden, in jedem Fall. Aber wie gesagt, also castet den mal wirklich in Charakterrollen, der kann das. Auf jeden Fall. Der sollte die Chance auch kriegen. Also alleine schon wirklich so diesen Weg zu gehen, diesen Schritt zu gehen, halt auch irgendwo sich unter dieser Maske halt hervorzutun und zu spielen. Wie er das wirklich da porträtiert, dieses Zurückgezogene, dieses Zurückhaltende, Unsichere, das Edward da an den Tag legt, ob er jetzt mit halt eben dieser Krankheit oder ohne, ne, also mit Maske oder ohne im Endeffekt, was Sebastian Stan anbetrifft, das ist schon wirklich großartig, ganz großes Schauspiel in jedem Fall. Also, absolut. Ja, A Different Man, A24-Produktion, die haben es schon erwähnt, da weiß man, was man hat, mehr oder weniger. Man weiß zwar nie, was einen erwartet, aber man weiß, dass es irgendwie doch auf jeden Fall interessant ist. Und das ist auch hier bei A Different Man der Fall. Schön, dass wir den jetzt ins Kino bekommen. Er läuft tatsächlich auch über, ich glaube, Universal an, also relativ großer Verleih. Ja, und ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen. Schön, das freut mich. Einen zweiten wirklich sehr gelungenen und sehenswerten Berlinale-Film. Was das über die Berlinale sagt, das überlassen wir euch. Ich fand beide Filme.
Wir hatten vorletzte Woche Empire, L'Empire, auch ein Berlinale-Film. Irgendwie kommt gerade so ein bisschen die Flut zum Jahresende, ironischerweise. Jetzt am Ende.
Ja, L'Empire, hatte ich eben auch erwähnt, der läuft nochmal im Luro-Kino, jetzt wird nochmal nachgespielt.
Super, super, großartig, ja.
Ja, habe ich auch mit deinen Empfehlungen nochmal weitergegeben, den fand ich auch stark, auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was die nächste Berlinale bringt, dann sprechen wir uns spätestens wieder, aber für den Moment erstmal vielen Dank, Dennis.
Gerne,
bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, und wir machen weiter mit den Filmstart in dieser Woche und sprechen über Renas, die Königinnen. Flo, was gibt es zu erzählen?
Ich schiebe einfach direkt an Mia weiter.
Ja, macht das unter euch aus. Die hat ihr
nämlich auch gesehen. Also, es geht, wir sind in den 90er Jahren in Lima in Peru und eine Frau möchte mit ihren Töchtern aus den politisch chaotischen Zuständen dort nach Minnesota auswandern. Dafür braucht sie allerdings noch die Unterschrift auf der Reiseerlaubnis des Vaters der beiden Mädchen. Genau. Und der ist nicht besonders zuverlässig.
Das ist sehr nett ausgedrückt von dir.
Das ist auch ein Horrorfilm. Also in meinen Notizen steht extrem unzuverlässig.
Ja, er ist... leider ist er, ich habe vorhin schon gesagt, mal, ist für mich der klassische Trope von diesem komischen, notorischen Lügner-Dad, der halt irgendwie dann zufälligerweise, dann wenn die Kinder auf einmal, du meinst ja dann, zufällig ist er dann da, wenn die Kinder weg sollen, so ungefähr. Kommt
und dann
er wieder.
Fährt er mit ihnen zum Strand. Und,
genau, und beschert ihnen schöne Tage.
Aber leider hat er keine Zeit, dieses Reiseding zu unterschreiben.
Nee, den Termin habe ich verschwitzt, ne?
Ich muss noch mein Auto reparieren lassen.
Muss wieder wichtige Arbeit machen, weil er den Kindern auch immer schön erzählt, was für wichtige Dinge er irgendwo tut und wie relevant er ist und was er da alles beschäftigt war, dass er im Dschungel war, mit einem Krokodil gekämpft hat oder irgendwie sonst was. Und irgendwann kommt dann, der ist eigentlich Geheimagent, erzählt er der Jüngeren. Und damit begründet er dann sehr, sehr viel. Mhm. Und also ich fand es irgendwie auch ein bisschen süß, natürlich so. Und gerade die beiden Mädels, die sind schon ziemlich cool, weil du hast halt einerseits so eine, wie alt wird die sein, die Jüngere? 9, 10?
Ja,
und so die Ältere ist irgendwie so 15 bis 17, sag ich mal. Und man merkt auch, dass gerade die Ältere eben, die am Anfang noch ist, nee, ich mit meinen Freunden, weil ich jetzt wegwandere und so gar keine Lust auf diesen Dad hat. Und das, der doofe Typ schafft es dann doch, dass sie irgendwie vielleicht auch wieder mehr zu ihm findet und auch sagt, so, ist eigentlich ganz lustig, mit ihm was zu machen.
Ja, ich finde aber auch gut, dass es quasi nicht so, dass es eben für ihn dann dass sie nicht so die ganze Zeit drauf reinfallen, sozusagen, sag ich mal, sondern es gibt immer auch wieder die Momente von wegen so, hä, wieso hast du denn da gelogen? Oder wieso, also auch von den Kindern. Also ich bin generell allergisch dagegen, Kinder anzulügen. Das finde ich richtig bescheuert, richtig schlimm. Genau, und also Dinge kindgerecht umformulieren ist was anderes, als Kindern Scheiße zu erzählen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde auch sagen, es ist ja zwingend nicht mal nur Kinder anlügen, sondern also gerade die Jüngere, habe ich das Gefühl, die wird auch vor allem zu Beginn noch eher verarscht, als irgendwie, nicht nur so, er verpackt nicht nur seine Unfähigkeit im Leben, sage ich mal, und versucht es irgendwie zu erklären, dass sie nicht realisieren muss, dass ihr Dad ein riesiger Loser ist, sage ich mal, sondern er verarscht sie halt komplett. So, und das ist schon auch nicht unbedingt ohne, und es ist vor allen Dingen auch für die Frau und ihre und natürlich alle anderen sehr, sehr nervig drumherum. Und er mogelt sich irgendwie, das fand ich tatsächlich aber sehr unterhaltsam, dass er sich teilweise durchmogelt, weil er halt irgendwie so einen riesigen Sack Zucker im Kofferraum auch hat.
Zucker und sehr teuer in dem
und
Moment.
Zucker war wohl damals sehr, sehr teuer in Peru. Und damit kommt er sehr viel durch, wenn es darum geht, dass ihm irgendjemand Essen machen muss, den er eigentlich nicht bezahlen kann. Hier, ich kann dir 2-3 Kilo Zucker geben. Das ist schon durchaus auch unterhaltsam.
Ja, oder wenn er Badeanzüge mit dem Autoreifen bezahlt. So, ja, gut, es gab witzige Momente, aber im Grunde habe ich so ab der 2. oder 3. Szene den Film damit verbracht, eigentlich wütend auf diesen Typen zu sein. Weil er kommt irgendwie und die Ältere hat Geburtstag und er sagt dann so, ja, eigentlich wollte ich nur die Geschenke vorbeibringen. Und dann wird er aber doch irgendwie reingebeten. Dann umarmt er die Kinder, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf und so. Und das ist einfach schon direkt so, warum?
Eigentlich merkt man am Anfang schon, dass einfach keiner Lust auf ihn hat. Weil alle so sind, was willst du hier noch?
Und er kann einem deswegen auch vielleicht ein bisschen leid tun, aber irgendwie hat er sich da auch selber rein manövriert, weil er wird auch immer von Leuten begrüßt mit, Carlos, el loco. So, also es scheint Geschichte zu haben auf jeden Fall.
Ich hab grad voll Mitleid.
Nee, also ich sag auch, also ich hatte zwischendurch schon so Momente, wo ich angefangen habe, Mitleid zu entwickeln, aber im Großen und Ganzen war ich auch eher so, nee, du hast halt so hart reingeschissen in deinem Leben und gerade in die Beziehung mit Frau, oder also mit der Mutter der Kinder und den Kindern, ja, da bin ich dann auch nicht unbedingt, da braucht es für mich nicht zwingend irgendwie, der braucht keinen Redemption-Arc.
Ja, und es ist ja auch nicht mal so, dass er dann plötzlich total zuverlässig und on board ist, sondern dann gibt es eine Verabredung und er kommt halt 2 Tage zu spät.
Ja, er ist halt so ein Typ, man hätte Mitleid mit ihm, man fände ihn irgendwie witzig unterhaltsam, wenn er nicht einfach seine eigenen Kinder manipulieren würde und die halt von so einer wichtigen Lebensentscheidung abhalten würde. Und alle müssen Zeit damit verbringen, ihm irgendwie.
Ja, und auch im Alltag einfach. Ja. Ne? Also er verabredet sich und sagt, ja, okay, ich fahre mit denen an den Strand. Kommt nicht, steht 2 Tage später vor der Tür.
Ja.
Und dann erwartet
dann,
er das.
Dann muss alles nach ihm gehen.
Ja.
Also das Problem ist, glaube ich, daran, dass, glaube ich, also nicht fast jeder, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon viel zu viele Menschen im echten Leben, die so sind, mitbekommen. Ja. Also, und das macht das alles nochmal so viel unangenehmer, weil jetzt nicht ich persönlich direkt, aber so, wenn ich dann so dran denke, irgendwie aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern oder sowas, als ich selber noch Kind war, dass da auch immer irgendwelche, so am Rande man mitbekommen hat, dass es irgendwelche Dads gibt, die genauso sind, so, keine Ahnung, die halt irgendwie 2 Tage später dann kommen, aber dann immer erwarten, dass alles genauso läuft, wie sie es jetzt geplant haben.
Dass dann alle bereitstehen,
genau, dass dann muss alles so laufen, wie sie es geplant haben.
Ja, es ist halt eine Art von so, ja, Loser-Con-Man, die es halt wirklich gibt, also und auch, ja, also ich hab's mir morgen mit Frühstück noch angeguckt.
Du hast auch noch geguckt,
cool. Ich hab mich mit diesem Charakter auch geärgert, aber ich fand ihn halt auch einfach sehr, sehr gut gespielt. Also,
das ist
einfach eine perfekte Darstellung von dieser ganz schlimmen sozialen Situation, in der sich alle befinden.
Ja.
Und dann hast du halt noch als Umfeld irgendwie ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, ich hab's aber verschwitzt, ein politisches Klima, in dem gerade eine Militärdiktatur oder sowas, also das Militär hat auf jeden Fall gerade die Macht in Peru in den 90ern gehabt. Und es gibt eine harte Ausgangssperre und wenn du Pech hast, kannst du auch einfach nachts auf offener Straße erschossen werden.
Ja.
Und das sorgt dann halt auch nicht unbedingt dafür, dass diese ganze Situation leichter einfach wird für alle Beteiligten. Und auch mit dem, wie man sich Pässe organisiert und dann halt eben, um überhaupt ausreisen zu dürfen, ist dann auch nochmal alles erschwert durch politisches Umfeld. Und dann hast du halt eben mittendrin so einen Typen, der da so der richtige, wie wird es immer schön gesagt, der richtige Slacker ist einfach.
Ja, und irgendwann gibt es dann halt so einen Satz von der Mutter, so nach dem Motto, ja, am Ende bin ich an einem, also sie fühlt sich dann voll verantwortlich und dann denke ich mir so, okay, fair, sie sagt dann irgendwie, ich habe an alles gedacht, nur nicht an euch, zu ihren Kindern, was vielleicht auch stimmt, vielleicht hätte da auch eine schönere irgendwie Hinführung sein können zu dem Ausreisen und so. Aber letztendlich, ja, wieso nimmt sie die Schuld auf sich, dass es da alles so drunter drüber geht? Das ist irgendwie auch wieder so.
Der Punkt ist, Frauen.
Ja,
ja. Also, das klingt super scheiße.
Ja, ja, voll.
Im Gegensatz
aber auch
zu
das
Carlos.
Macht mich wieder wütend.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, der davon, den uns die Regisseurin so ein bisschen, glaube ich, mitgeben möchte, dass es halt so, am Ende ist es halt dann wieder die Mutter, weil die ja verantwortlich ist für Kinder.
Ja, und dann sagt sie, oh, dann wenn dann, naja, nee, da gehe ich jetzt okay. in den Plot rein, aber ja, okay. Ich glaube.
Ja, also ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann, um wütend über gut gespielte Charakter in einem guten Film zu sein und muss man jetzt sehen, ob einen das emotional erfüllt, dahin zu gehen, weil das ist es im Wesentlichen.
Ich stelle gerade fest, dass ich tatsächlich auch sehr neugierig drauf war, weil der lief in diesem Jahr auf der Berlinale und der lief und das zeichnet einfach dieses Programm auch immer wieder aus, finde ich, in der Generation, im Generationenprogramm, also K+, ne, das ist halt das für die etwas älteren Kinder, für die Teenager, aber er lief im Generationenprogramm. Würdet ihr ihn dort auch verorten? Ich meine, ne, wir reden hier nicht über den klassischen Kinderfilm, wie er aus deutscher Produktion kommt, sondern einen Film, der sich auch an ein junges Publikum richtet.
Ich glaube schon einfach, weil die zentralen Figuren sind dann doch irgendwie eben die Reynas. So nennt er nämlich halt seine beiden Töchter immer. Also er bezeichnet sie immer als seine Königin, was ja irgendwie auch wieder ein bisschen dieses ist. Er ist halt schon irgendwie süß zu ihnen. So. Aber
er kriegt es halt nicht hin.
Ja, genau. Also. So, und die sind halt eben irgendwo zwischen ja, 19 und 15 bis 17. Und ich glaube, gerade so die, wenn die Kinder im Alter der älteren Schwester sind oder kurz davor, glaube ich, kann das auch gut passen, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich glaube, wenn man selber so einen Sorgerechtsstreit mitgekriegt hat als Kind oder wenn man eben einfach sich in diese Figuren reinversetzen kann, kann das auch Katharsis bringen, zu sehen, dass ein Film anerkennt, dass es eben ja, so Loser-Dads gibt, die aber, wo die Kinder aber eben trotzdem eine Beziehung zu haben, trotz all der Schwächen und auch, obwohl sie wissen, dass er sie anlügt, eben doch irgendwie dann Zuneigung da ist und das, also ich glaube, das ist schon durchaus empathisch für eben junge Menschen, die diese Lebenserfahrung gemacht haben und für sie dann auch, ja, vielleicht entsprechend interessant zu sehen und ansonsten, also ich sehe ihn jetzt nicht als einen Film, der nicht von Jugendlichen nicht verstanden werden kann. Das ist halt einer, der ganz offen mit, sagen wir, den Schwächen von Eltern und Erwachsenen umgeht.
Hm. Ich finde auch, dass der Film eigentlich sehr nah an den beiden Mädchen dran ist, also dass wir schon sehr deren Perspektive haben. Und ja, ich meine, es wird natürlich trotzdem dominiert durch diesen Vater. Trotzdem gibt es aber auch irgendwie einen guten Einblick in die Gefühlswelt von den beiden Mädchen, auch so als Schwestern. Irgendwie die Jüngere will immer lieber mit der Mama mit und die Ältere hat eigentlich gar keinen Bock, also es passt auch irgendwie. Und genau.
Hm. Ja, Lust habe ich auf jeden Fall drauf. Also Renas, würdet ihr auch empfehlen, ja?
Ja.
Ja. Schön, also es ist ja auch selten genug, dass man mal Kino aus Peru...
Wenn man wütend sein will, dann
ja. Ja, gut, okay, das gehört auch irgendwie dazu, natürlich Emotionen, ne? Aber es ist auch entspannt, natürlich mal einen Film aus Peru zu sehen, weil man sieht man schon mal einen Film aus Peru im deutschen Kino. Ist ja dann auch selten, ja, in jedem Fall. Renas, die Königin könnt ihr also jetzt erleben. Vielen Dank euch. Und auch hier hattet ihr einen Musikwunsch. Wir hören Androschin mit Canary Bay.
Seine Augen sind hinreißend.
Sie sind freundlich und hinreißend.
Na los. Ich geh mal rüber.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay, alles klar.
Warte, Schätzchen. Mach nur nicht wieder diese Sache, nein?
Welche Sache?
Na, du weißt doch, diese kleine Sache ist keine große Sache.
Na, du weißt schon, wenn du so unsicher deiner Sache nicht ganz sicher bist, dann lachst du doch manchmal so nervös.
Filmstarts der Woche.
Ja, ein abwechslungsreiches Programm in dieser Woche. Von Peru kommen wir also jetzt zum deutschen oder deutschsprachigen Film vielmehr und begeben uns auf einen Roadtrip mit Toni und Helene und mit Jasmin.
In der Tat, ja, Toni und Helene 80+ ist ein deutsch-österreichische Co-Produktion. Und es ist ein Buddy-Movie, es ist ein Roadtrip durch Österreich und die Schweiz. Und die beiden Hauptcharaktere sind Frauen, wie gesagt, jenseits der 80. Ja, Toni ist eher aus der Arbeiterklasse, lässt sich in so ein Altenheim bringen, hauptsächlich auch, um mal eine angenehme Zeit zu haben, in einem, wo sie sich entspannen kann. Also sie meint, für sie ist das wie Wellnessurlaub, dass sie dahin ist, geht, nachdem sie gestürzt ist, und lernt dort Helene kennen, die früher Theaterschauspielerin gewesen ist. Und ja, es stellt sich heraus, dass Helene gegen den Wunsch ihres Neffen, der so ein FPÖ-Politiker-Typ ist, Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte in der Schweiz. Und dann wird praktisch ein Pakt geschlossen, dass Toni Helene in die Schweiz fährt, weil Helene sich nicht mehr so zutraut, mit dem Auto da die Strecke zu machen. Und sie holen deren alten Mercedes 600 aus der Garage und fahren eben mit einem sehr stilvollen Auto, Roadtrip-mäßig, durch die Alpenländer. Und dabei haben sie Begegnungen mit der Polizei, der Neffe verfolgt sie. Und die beiden freunden sich an. Ist halt auch durchaus ein Film darüber, wie man in jeder Lebensphase noch neue und bedeutsame Freundschaften schließen kann. Und natürlich eben auch über körperliche Selbstbestimmung. In diesem Fall halt symbolisiert durch die Entscheidung, wann man sterben möchte, aber auch wo man sich gerade aufhält, wie man eben den Lebensabend verbringt. Und wenn das ein Roadtrip ist, dann ist es ein Roadtrip. Und halt auch, Drogenkonsum als eine Entscheidung, die man im Alter auch einfach so für sich treffen kann. Das kommt da durchaus drin vor. Aber auch, wie halt, obwohl die beiden aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, halt, wie gesagt, Wiener Arbeiterklasse und Theater, Hochkultur, dass Alter und erworbene Behinderung ihnen halt auch eine Gemeinsamkeit geben, aus der eine Solidarität entsteht für die eigenen Interessen, die sie da durchsetzen. Und das Ganze ist letztlich eine unterhaltsame, halt schon durchaus ein bisschen Tragikomödie, aber ja, im Wesentlichen ein Film über zwei Leute, die sich kennenlernen und denen man jeden Erfolg gönnt und die am Ende auch zu einem guten Abschluss kommen, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Und ich fand die Botschaft gut, ich fand die Schauspielerin sehr sympathisch. Margarete Thiesel und Christine Ostermeier, die im österreichischen Kino durchaus schon zahlreich in Filmen unterwegs gewesen sind, teilweise kennt man sie auch aus Fernsehproduktionen, spielen die alten Frauen sehr glaubhaft, sehr sympathisch. Man mag sie gerne zwischenzeitlich, treten halt so weitere bekannte Leute in irgendwelchen Cameos am Rande des Weges auf, wie das in Roadmovies eben so passiert. Und ich war im Grunde durchgehend unterhalten. Die Kulisse des Alpenlandes wird auch sehr gut genutzt. Also wir kriegen da auch durchaus schöne Bilder einfach zu sehen bei den Fahrten. Die Kamera ist geneigt, das einzufangen. Es ist nie irgendwie trist oder fernsehfilmig, sondern gutes Kino, würde ich sagen.
Schön. Also, setzt euch mit rein und geht auf die Reise mit Toni und Helene. Der Film von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, eine Co-Regie hier aus Österreich, kommt bei uns in die Kinos. Und zwar im Sasi läuft er, er läuft im, mal gucken, im Passage-Kino und im Lux-Kino ist Toni und Helene ab jetzt zu sehen. Danke dir. Und fast schon so das der Gegenentwurf, mehr oder weniger, der filmische, ist Abendland, ein Film, der auch nur ganz klein anläuft, bei uns im Luru-Kino läuft, im Spinnereigelände, und ja doch einen deutlich experimentelleren Ansatz hat, so in der Erzählung, oder?
Ja, das erzählst du, dass ihr euch Mitleid mit dem Film haben müsstet, ne?
Nein! Wenn er so klein anläuft. Das ist Kunst, ne? Da darf man jetzt nicht so, nein.
Ja, also
erzählen etwas, genau, erzähl du.
Ja, wenn man Leuten sagt, das ist ein Kunstfilm. Dann ist es ungefähr das, was sie sich vorstellen halt. Genau. Leute sind grundlos nackt, alle tragen Masken, es wird im deutschen Wald gedreht.
Genau.
Symbole sind drin, eine Figur spricht hauptsächlich in gemurmelten Merkel-Zitaten, die man kaum verstehen kann. Es ist scheußlich. Ja, ich möchte jetzt auch hier dem Regisseur Omar Fast gar nichts unterstellen, aber es wirkt schon so, als wären einfach alle Eindrücke der Corona-Jahre in einen Film gegossen worden, der also so Hambacher Forst-Themen, eine Aktivistin, die eine Merkel-Maske trägt, weil alle Aktivisten da gerade maskiert sind, versuchen halt eine Waldrodung zu stoppen. Die Waldleute versuchen, also die Waldarbeitenden versuchen zu erklären, dass die Bäume irgendwie krank sind. Dann kommt aber schon die Polizei und treibt die AktivistInnen auseinander. Und unsere Merkel fällt in eine Schlucht runter. Und als sie aufwacht, trifft sie eine weitere maskierte Figur, die eine Aladdin-Maske trägt, und die führt sie dann nach so einer, also es ist ungefähr ein halbstündiger Weg so durch den Wald mit diesem Typen. Roundabout fühlt es sich an. Also ich glaube, es waren nur 20 Minuten, aber extrem lang kommt sie dann an so eine in Baumhäusern lebende Kommune, die alle Masken tragen und sozusagen nur ihre Identität abgegeben haben und nur noch die Maske als ihre Identität haben. Und da trifft sie dann auf eine andere, die auch eine Merkel-Maske trägt. Und dann sind Angie und Merkel sind in Eifersucht miteinander verbunden.
Es klingt, What? Ich weiß nicht, aber es klingt halt irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Ich kann es nicht ändern. Ich habe auch, du hast ja auch etwas kurz dazu geschrieben im Internet und ich musste das gestern lesen und ich habe schon auch schmunzeln müssen und dachte so, ein bisschen will ich es jetzt auch sehen, diesen Unfall, den es da anscheinend gibt.
Ja, also es ist halt schon, also so der Mythos deutscher Wald und was macht Identität aus und Anarchie und gleichzeitig aber auch Corona und Masken und Isolation und keins der Themen ist gar und ausgereift. Ich glaube, Omar Fast wollte auch gar keinen ausgereiften Film machen, sondern so Ansätze und Ideen und Gedanken. Und bestimmt ist das auch irgendwie deep, wie er sich das ausgedacht hat. Aber ich habe mich halt im Wald gelangweilt, konnte keine Gesichter sehen. Und die Hälfte, und das Ganze ist so scheußlich abgemischt. Wir haben halt sehr laute Waldgeräusche und Maschinengeräusche. Einfach alles ist laut, aber die Stimmen, da die alle mit ihren Masken sitzen, sind halt einfach Gemurmel. Und ich konnte, also
da kam keiner auf die Idee, ein bisschen ADR zu machen und das nochmal nachzusynchronisieren, wenn man die Lippenbewegung eh nicht sieht oder wie.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch das und dann haben sie es runtergemischt. Ich hätte mir Untertitel gewünscht. Also wenn man die Merkel-Zitate erkennt man teilweise, wenn man sie kennt. Aber ich fand ihn halt wirklich einfach auditiv ein schlechtes Erlebnis. Also ich muss jetzt so sagen, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern Heimkino, aber halt schon den Screener der Produktion und ich habe es nicht hingekriegt, meine Kopfhörer da so einzustellen, dass ich diesen Film vernünftig verstehen konnte.
Das ist nicht gut.
Nee. Das ist, also in vielen Dingen ist dieser Film nicht gut. manchmal sieht man ganz schöne Bilder vom Wald. Manchmal sind die Sachen einfach sehr skurril, wie die Leute mit Masken da rumlaufen, aber es ist halt. Also als Musikvideo wäre ich schon genervt.
Oh Gott.
Also ja, hat mir gar nicht gefallen. Und ja, es ist ein kleiner Film, es ist Kunst und es wird sich auf jeden, also man weiß, da wird sich Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch Interviews gelesen, ob das ein weirder Corona-Leugner-Typ ist. Ist er aber nicht. Aber er hat halt einfach so psychogrammmäßig Sehnsuchtsort Wald und so.
Und er war viel auf LSD im Wald einfach unterwegs.
Vielleicht. Ich glaub viel auf Filmkunst im Wald unterwegs. Und
viel auf Filmkunstseminaren, glaube ich, unterwegs.
Die gibt er ja normalerweise. Ist ja, also Omar Fast ist halt Professor für Film. Mhm. Möchte jetzt auch. Also, er hat ihn halt gemacht und wenn man ihn sehen will, kann man ihn sehen.
Genau.
Ist ein interessanter Film, um darüber zu berichten. Ist ein uninteressanter Film, ihn zu sehen.
Okay. Wenn euch das anspricht, dann findet ihr Abendland also jetzt im Luru-Kino auf dem Spinnereigelände. Jasmin, red ab. Und damit wäre tatsächlich auch nur noch ein Neustart übrig in den deutschen Kinos und das ist der Horrorfilm der Woche, Bagman, den wir nicht gesehen haben.
Genau, nachdem wir dieses Jahr schon den Boogeyman aus Spanien hatten, El Hombre del Saco, also auch schon den Bagman im Grunde, gibt es das Ganze jetzt nochmal von einem britischen Regisseur, der anscheinend hauptsächlich dafür bekannt ist. Also ich habe The Girl with All the Gifts habe ich auf jeden Fall gesehen, den hat er gemacht, den fand ich auch ganz gut. Und die anderen bekannten Dinge, die er gemacht hat, sind eine Black Mirror-Episode und eine Sherlock-Episode. Und der durfte jetzt einen Horrorfilm drehen, in dem es anscheinend um irgendeinen übernatürlichen Typen geht, mit einer großen Tasche, die ein bisschen ist wie die von Mary Poppins. Und da zwirbelt er Kinder in Brezeln und steckt die rein, nach allem, was ich so mitbekommen habe. Und das ist wohl alles die Art Durchschnittlichkeit, dass man gelangweilt gähnen kann und vielleicht eher darauf verzichten kann, weil der große Bagman anscheinend auch keine 5 Minuten im Film ist. Und irgendwie Menschen in Brezeln zu verwandeln, auch viel zu selten vorkommt, als dass man wenigstens darüber Spaß haben könnte. Deswegen ist das vielleicht mal wieder eine Art von Horrorfilm der Woche, auf die man eher getrost verzichten kann. Dann doch lieber als Horrorfilm der Woche Rainers und der gruselige, nervige Vater.
Different
oder
so. Man.
Oder Different.
Der Horrorfilm
der Woche. Ja, Hans Merkel und Merkel-Weiler.
ja, genau. Also Bergman ab dieser Woche zu sehen. Jo, und das war's dann auch schon mit den Filmstarts für diese Woche. Und wir biegen gleich noch ab auf die Sofaecke. Vorher ein bisschen Musik von unserem...
Der Soundtrack des Monats.
Und da hören wir noch ein Stück von I Saw the TV Glow. Schöner Soundtrack.
In der Tat, auch sehr viel Original dafür aufgenommen, um tatsächlich Musik, die klingt, als würden sie in den frühen 2000ern oder 90ern in der Serie laufen, also im Bronze und Buffy nachzustellen. Und es gibt auch in dem Film Sequenzen, wo einfach die Bands im Hintergrund spielen. Und eine dieser auftretenden KünstlerInnen ist King Woman, die wir jetzt mit Psychic Wound hören.
It's called Sex Panther by Odeon. It's illegal in 9 countries.
So, wir rufen uns hier noch in die Sofa-Ecke. Und das, was so aktuell auf DVD und im Streaming-Regal steht. Und das hat auch einen Jingle.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau. Und da wollen wir zunächst einmal reden über einen Film, der gleich unter 2 Titeln bei uns in die Regale kommt. Auf der einen Seite, zumindest im Rest der Welt, heißt er The Woman of the Hour. Und bei uns heißt er The Dating Game Killer. Passt beides, oder?
Ja.
Ihr habt ihn gesehen. Erzählt.
Ja, es geht um den tatsächlich existierenden Serienmörder Rodney Alcala, der in den 70er Jahren in Los Angeles sein Unwesen trieb und Frauen ermordet hat. Man weiß nicht exakt, wie viele, nur dass es viele waren. Er hat sich da durchaus so durch Foto-Model-Jobs Zugang zu denen verschafft. Und er war Kandidat bei The Dating Game, der US-amerikanischen Variante von Herzblatt, wo er halt einer der Bachelor gewesen ist, Bachelor Nummer 3. Und ist dieser Film... dreht sich halt um die Aufnahme oder nimmt diese Aufnahme als Aufhänger, um zum einen zu zeigen, in was für einer sexistischen Gesellschaft sich Rodney hier bewegt und was er als Deckung nehmen kann und auch einfach dieses Ereignis zu zeigen, wie er dort eben mit einer jungen Schauspielerin interagiert auf der Bühne und wie sie ihm kommt.
Ja, ich muss zugeben, ich als uninformierter Pleb habe erst wieder durch die Einbindung am Ende mitgekriegt, dass dieser Typ echt existiert hat und dass das alles auf einem echten Fall basiert. Ich dachte die ganze Zeit, ich war sehr lange wieder dabei, so ja, ist halt einfach nur eine Geschichte über diesen Typen, also halt einfach, dass das alles halt einfach fiktiv ist und am Ende wird dann eben eingeblendet, dass Rodney Alcala eben dann irgendwann verurteilt wurde für so und so viel Morde und wie viel vermutet wird, wie viele Frauen er umgebracht hat und alles und wurde da hat der Film nämlich für mich dann nochmal einen guten Punch gelandet, sag ich mal, weil das dem für mich dann nochmal ein bisschen mehr mitgegeben hat. Ansonsten muss ich zugeben, ich meine, Jasmin und ich haben irgendwie 3 Stunden über die 70er mal geredet, dieses Jahr schon. Deswegen kann ich auch nur sagen, dass er natürlich direkt auch was anspricht, also mich angesprochen hat mit dem ganzen Setting und allem. Ist fast schon peinlich sympathisch war, dieser Rodney Alcala in mindestens einer Szene, wenn er dann von Rosemary's Baby und sonstigem erzählt, weil es natürlich wieder so ist, so, ach, verdammt. Er ist der große Filmnerd, der natürlich dann aber auch direkt erzählt, dass er Roman Polanski ganz toll findet.
Ja, war schon immer eine Red Flag, auch in den 70ern.
Ja, leider. ansonsten finde ich es ein ziemlich gelungenes Regiedebüt von Anna Kendrick, die sich da auch, finde ich, sehr gut inszeniert. Also ich fand diese, ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen mit dem, wie der Film rumspringt, weil der Film eben zwar als zentralen Plot irgendwie diese Aufnahme von dem Dating-Game hat, aber eben immer wieder in verschiedene Jahre reinspringt zu dem Treiben, sag ich mal, von Rodney Alcala und wie er sich da eben er zeigt auch verschiedene Mordfälle, aber halt immer, also er zeigt meistens mehr die Interaktion, wie es vor dem Mord, als dann wirklich die Gewalt an sich.
Ja.
So, und nimmt die Gewalt an sich direkt, finde ich, ziemlich ins Off tatsächlich. Aber zeigt eben immer die ganzen unangenehmen Interaktionen davor. Und mir ist beim Gucken aufgefallen, dass ich einen Clip davon irgendwo schon auf TikTok oder sowas gesehen hatte. Relativ gegen Ende, wenn sie am Auto steht und sich verabschieden voneinander, also Cheryl und Rodney, der für mich tatsächlich auch mit das Unangenehmste an sich ist. Dieser mit der falschen Telefonnummer, die sie ihm gibt. Das ist so gruselig und das fand ich ziemlich krass, weil ich damit nicht mehr gerechnet habe bei diesem FSK-12-Film, der hat bei uns eine FSK-12 bekommen, dass der so eine doch irgendwie sehr intensive und unfassbar creepy Szene hat.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt halt, wie dieser Nice-Guy-Persona ist halt komplett eine Maske.
Ja.
Und er tut halt so, als wäre er ein netter Film-Nerd und er benutzt seine Empathie, die er scheinbar zu zeigen scheint, komplett als Waffe, weil er wirkt halt im Vergleich zu einigen anderen 70er-Jahre-Machos dann so wie so ein sehr verständnisvoller Typ, aber ist halt einfach eine komplette Fassade, die er eben nur nutzt, um an Opfer ranzukommen. Und es ist alles sehr 70er. Und dennoch halt komplett relevant für heute, weil es einfach Rape Culture sowohl in Medien eben über diese Show als auch im Dating-Leben, im Umfeld so präsent macht und einfach die absoluten Red Flags, die da sind, halt gerade für diesen Typen und die halt wie Männer im Umfeld von ihm es einfach in keiner Weise wahrnehmen.
Und nicht nur in seinem Umfeld, sondern allgemein. Also es gibt mehrere Stellen, an denen irgendwie auch gezeigt wird, dass Frauen ihn erkennen oder beziehungsweise Frauen ihn, also in ihm eine Red Flag erkennen und das melden und Bescheid sagen wollen und einfach keine ernst genommen wird.
Ja.
Und das einfach, und er halt mit allem dementsprechend davon kommt, mehr oder weniger.
Ja, und Anna Kendrick, die halt sowohl Regie als auch eine der Hauptrollen spielt, angenehm zurückgenommen. Also es ist kein Ego-Projekt, merkt man, sondern es ist ihr ein Anliegen, das Ganze, eben diese Themen zu erzählen.
Mhm.
Und sie hat ihre Einnahmen auch einer Opferhilfevereinigung überlassen, was ich für eine True-Crime-Regie schon mal, sie kann es sich natürlich auch leisten, aber finde ich schon mal durchaus einen zeigt ein Verständnis für die Komplexitäten dieses Themenfeldes. Es kommt jetzt nicht an Zodiac ran, was die Ausstattung angeht, obwohl es halt selbe Zeitebene, Epoche spielt. Die Haare sind manchmal nicht ganz glaubhaft gemacht, sag ich mal, aber insgesamt ist atmet schon 70er.
Das, ja, also, wie ist es mit dem Stil so? Ich hatte ja Late Night with the Devil, hatte ich irgendwie so ein bisschen im Kopf, ne?
Also,
auch dieses Jahr.
Mir sind jetzt Haare, sag ich mal, nicht aufgefallen, weil dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich hatte trotzdem auch durch die Kamera, die wirkte für mich ein bisschen zu clean und ich hatte das Gefühl, dass es doch mehr eine Fassade der 70er ist, als dass ich mich richtig in den 70ern gefühlt hat. Okay. Also für mich persönlich hat Late Night with the Devil das 70er-Feeling noch ein bisschen besser rübergebracht, aber klar, also mit sowas und mit gerade mit so Sachen wie Zodiac oder so kann es halt wirklich nicht wirklich mithalten.
Ja, genau, aber es soll auch kein Footage-Ding sein, nee, es soll halt, was halt funktioniert, ist, dass man Studiotechnologie sieht und sie halt tatsächlich nicht irgendwie in Hinterhof und Vancouver gefahren sind, sondern wirklich zumindest in Kalifornien in der Wüste unterwegs waren für diese Szenen. Also es gibt halt Momente, wo es echt wirkt. Die Ausstattung ist auch, was Kostüm angeht und so etwas, gut halt Haar und Make-up. Wie gesagt, manchmal merkt man, das ist eine Perücke, die da für das Klischee zurecht gemacht wurde, aber es wird fast zu wenig geraucht, aber
stimmt.
Aber insgesamt ist es halt schon, es ist ein Film, der in den 70ern spielt, er möchte nicht aussehen wie aus den 70ern, aber das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann.
Das stimmt. Ja, Und ich war tatsächlich, es gibt einen Moment mit Cheryl, weil du jetzt auch meintest, dass sie ansonsten zurückhaltend ist. Es gibt irgendwann diesen Switch, den die Figur Cheryl macht, der fand ich unfassbar gut gepasst hat, wo man vielleicht sagen könnte, der hat sie dann doch, da schlägt, da, vielleicht war das auch der Moment, warum ich dachte, dass es fiktiv ist, sage ich mal. Und nicht direkt drauf gekommen bin oder halt einfach so informiert bin, dass das ich halt diesen Typen kenne, weil ich habe von dem auch sonst noch nie was gehört tatsächlich.
Ja, ich glaube, man muss auch nicht jeden Serienmörder kennen.
Nee, klar, aber gerade wenn man halt irgendwie dann so mitbekommt, dass der wie also so, ich habe das Gefühl, was jetzt in Anführungsstrichen Opferzahlen angeht, ist der ja nicht hinter viel anderen Leuten dran,
ja.
So die halt einfach sehr bekannt sind oder halt die man mitbekommen hat über die Medien. Deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass ich das noch nicht mitbekommen hatte. Aber natürlich hast du recht, ich muss auch nicht jeden von diesen komischen Folgenmenschen da kennen.
Ja, bemerkenswert, aber wirklich ein Regiedebüt von Anna Kendrick und nach dem Drehbuch von Ian McDonald, das ist auch tatsächlich sein erstes Drehbuch. Sie hat noch irgendwie so einen kleinen Film gemacht, Some Freaks 2016, aber die beiden haben den Film gemeinsam gemacht, der jetzt in anderen Ländern über Netflix zu haben ist und bei uns erfreulicherweise auf Disc kommt unter dem Namen The Dating Game Killer, Woman of the Hour, der Originaltitel. Und von euch beiden durchaus empfohlen.
Ja,
sehr schön. Eurovideo bringt ihn raus und da gibt es ein paar Exemplare zu gewinnen am Ende der Sendung. Wie auch von Vincent Must Die, der über Ascot Elite bei uns in den Handel kommt. Vincent Doit Mourir ist der Originaltitel und das weist schon darauf hin, dass wir es hier mit einem französischen Thriller zu tun haben.
Ja, ein französischer Genrefilm, der sich um Vincent dreht. Also unsere Hauptfigur heißt Vincent, der hat irgendwie einen komischen Bürojob und stellt auf einmal heraus, dass auf einmal ganz viele Leute um ihn herum anfangen, ihn anzugreifen. Und er nicht so richtig weiß, warum. Also alle sind auf einmal immer wieder Leute, die ihn zu lange angucken, sind wütend auf ihn und gehen über jedes Hindernis hinweg, um ihm ein Leid anzutun und wollen ihn unbedingt umbringen. Und er versteht nicht so ganz, warum das so ist. Und keiner rafft das und das glaubt ihm natürlich auch keiner. Und das ist natürlich alles sehr komisch. Er findet dann andere Leute auf einem Parkplatz, irgendwie Leute, der so einen Obdachlosen, dem anscheinend der dasselbe Problem hat und findet dann eine Online-Community tatsächlich, dass das wohl ein Phänomen ist oder wie sowas eine Krankheit umgeht, dass es Menschen gibt, die sich deswegen komplett abkapseln müssen, weil wenn Leute ihnen zu lange in die Augen gucken oder sie anschauen, sie wütend werden und sie umbringen wollen, wie so eine Art Zombifizierung, also auf eine ganz komische Art und Weise. Ich weiß auch nicht, wie man das sonst noch besser beschreiben kann. Und das macht auch am Anfang, fand ich, ziemlich Spaß und das klingt, ich finde die Idee an sich ziemlich cool tatsächlich, weil das zu absurden Situationen gerade am Anfang im Büro sorgt oder sowas, dass er sich dann eben auch mit Gewalt verteidigt aus Notwehr raus, weil halt die anderen sonst wie durchdrehen und keiner so richtig weiß, was los ist. Und irgendwann zieht der Film aber dermaßen die Handbremse an, wenn er sich dann eben abgekapselt hat und dann wird es auf einmal zu einer Art Romanze, weil er dann doch irgendwie eine Frau kennenlernt und das zieht halt so hart die Bremse, dass ich dann sehr verwirrt war und hat sich dann für mich tatsächlich auch nicht mehr unbedingt gefangen. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, was Empfehlungen angeht. Aber es ist zumindest von der Prämisse her fand ich es nicht ganz uninteressant.
Mhm. Ja. Ja, also kurz und bündig.
Wenn man unbedingt möchte, kann man es mal gucken. Ich hätte auch ansonsten drauf verzichten können.
Okay. Aber wer Genre-Kino aus Frankreich mal sehen möchte, der kann das also jetzt tun. Vincent Must Die. Vincent Doit Mourir läuft jetzt im Heimkino und zwar auf DVD und Blu-ray erschienen über Ascot Elite und auch da gibt es ein paar Exemplare. Ja, und dann haben wir auch noch ein bisschen was mehr jetzt Richtung Weihnachten. Wird dann auch die Zahl der Preise erfreulicherweise wieder mal ein bisschen was besser. Also wir haben so ein bisschen was hier noch, habe ich noch bestellt, auf jeden Fall für uns zum Verlosen. Und zwar gibt es jetzt als 4K UHD zum ersten Mal Anchorman. Ja, der hier.
Loud noises!
Genau. Großartig, immer wieder gut. Anchorman könnt ihr also jetzt auch nochmal erleben. Ist gerade frisch erschienen und was mich anbetrifft.
I don't know what we're yelling about!
Und PlayOn hat uns auch da ein paar Exemplare zur Verfügung gestellt, wie auch die Pate-Trilogie neu aufgelegt und erschienen ist über PlayOn. Auch da gibt es ein paar Gewinne für euch am Ende der Sendung. Longlegs, der von vielen als der Horrorfilm des Jahres bezeichnet wird.
Echt?
In manchen anderen Jahren wäre er das.
Ja, aber ja. Was die Kritik anbetrifft, glaube ich, so war das für viele, glaube ich, das Ding, was dieses Jahr regiert.
Gut, vielleicht bin ich dann doch zu sehr in irgendwelchen Genrekreisen unterwegs, wo die Leute so sind, ist jetzt kein Scheißfilm, aber als Horrorfilm des Jahres habe ich den jetzt, glaube ich, noch nirgendwo mitbekommen.
Er ist tatsächlich mir über die Zeit mehr ans Herz gewachsen, weil es... Also einfach, in wie vielen Bildern der Teufel versteckt ist es so gut.
Das fand ich auch tatsächlich sehr spannend. Also ich meine, ich glaube, das ist mit das, was ich am meisten mag an Longlegs, der Spiel mit leeren Räumen und Antizipation, mit der man selber, also die ganze Erwartungshaltung, wenn du davor sitzt und die Anspannung, die er erzeugt, die ist schon, habe ich beim drüber nachdenken auch nochmal gemerkt, wie gut das einfach funktioniert. Ja. Ja. Da freuen wir uns, dass der jetzt auch hier
rauskommt. Genau, da kann man nämlich dann auch wirklich jede einzelne Einstellung anhalten quasi und da den Teufel suchen. Viel Spaß dabei. Longlegs, also jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen und am Ende der Sendung zu gewinnen. Genauso auch wie Beetlejuice, die Fortsetzung. Ich muss den noch nachholen. Das wird jetzt was für die Weihnachtsfeiertage, glaube ich.
Ich auch. Ja, ich muss den auch noch nachholen.
Dann machen wir das
ich glaube, von uns hat den keiner
nach.
Gesehen.
Holt ihn auch nach. Auf DVD und Blu-ray ist Beetlejuice jetzt erschienen. Schön, dass die Dinge, auch wenn sie auf Disney Plus kommen, trotzdem noch als Scheibe existieren.
Immerhin.
Und veröffentlicht werden.
So, ich habe noch was anderes nachgeholt, was wir auch demnächst wahrscheinlich dann verlosen.
Ja.
Ich sehe. Haben wir noch mal gekriegt.
Ach so, nee, da haben wir schon alles verlost.
Haben wir den schon rausgeschmissen?
Alles schon Mensch, durch. Ich sehe es nämlich schon seit Jahren auf DVD und Blu-ray erhältlich. Wir haben den nur bekommen, genauso wie auch The Raid 2. The Raid 2 haben wir bekommen für City of Violence und ich sehe, haben wir bekommen wegen Teufelsbad zum Verlosen. Der war nur für dich quasi, damit du den nochmal nachholen kannst.
Den verlosen wir auch beim Filmquiz. So.
Den verlosen
das hat
wir
sich
natürlich
aber gelohnt,
auch beim
oder?
Filmquiz.
Natürlich.
Das ist super, ne?
Entschuldigung,
oder?
Dass ich nochmal über die österreichischen Filme hier reden wollte.
Good Night Mommy. Nein, wir müssen jetzt mal abbiegen, denn wir haben ja auch noch was für euch und zwar haben wir Olli und Raumpatrouille Orion. Eine neue Folge. Dieses Mal geht es um das Sounddesign dieser wunderbaren Serie. Bitte schön, Bühne frei, hier ist Olli.
Lichtspruch von Raumpatrouille Orion. Ein Blick auf die erste deutsche Science-Fiction-Serie. Es soll etwas nie Dagewesenes werden, denkt sich Peter Thomas, als die Bavaria mit einem Angebot für die Musik zu Raumpatrouille Orion an ihn herantritt. Für die 7 Episoden der Science-Fiction-Serie wandelt der Komponist in unbekannten Regionen. Der begeisterte Musiker taucht nach dem Studium in die damals noch neuen Medien ein, Radio und später Fernsehen. Auch für das Kino produziert er erfolgreich Musik, so komponiert er unter anderem für diverse Edgar Wallace-Streifen und für die Cherry Cotton-Filme. Episode 6 – The New Astronautic Sound. 1965 steht Peter Thomas vor zweierlei Herausforderungen. So gilt es nicht nur die Hintergrundmusik für die Handlung zu entwickeln, sondern auch die musikalischen Trends in 1000 Jahren zu erahnen. Darüber hinaus sind Zeit und Budget knapp. Die Stücke für den Galyxo-Tanz muss er gar noch vor den Dreharbeiten komponieren, da die Tänzer die Choreografie einstudieren müssen. Zum Ausgleich aber sichert die Bavaria ihm musikalische Freiheit zu. Für Peter Thomas ist das mehr als genug, um einen ganz neuen Stil zu entwickeln. The New Astronautic Sound. Ausufernde symphonische Klangwelten zu schaffen, steht nicht zur Debatte. Auf ein möglichst diverses Ensemble will Thomas dennoch nicht verzichten. Nebst klassischen Orchesterkomponenten vereint er Instrumente unterschiedlicher Stilrichtungen. Im Zentrum steht die sogenannte Hammond-Orgel, eine elektromechanische Version der Pfeifenorgel. Mitte der 1960er ein noch weitestgehend ungewohntes Instrument in der Musikwelt. Nach eigenen Angaben ist Peter Thomas der Erste, der einen Vocoder für seine Musik einsetzt. Damit entsteht der legendäre Countdown, den der Komponist selber einspricht und mit jenem Gerät verzerrt. In Anbetracht der knappen Zeit wird die Musik im Studio live mit dem gesamten Orchester aufgenommen. Für Fehler bleibt nur wenig Raum. Das gemeinsame Spielen erst erweckt die Komposition zum Leben, gibt Thomas in einem Interview mit der Musikzeitschrift Keyboards zu verstehen. Die Kritiken zu dem Soundtrack sind ausschließlich positiv und somit ist die Musik des New Astronautic Sound noch vor der Ausstrahlung der Serie in den Hitparaden vertreten. Das Leitthema hält sich sogar für 2 Wochen auf Platz 27 der deutschen Singlecharts. Es erscheint außer Zweifel, dass dem begnadeten Komponisten insbesondere mit der Titelmelodie ein unvergleichlicher Wurf gelungen ist. Im Jahre 2002 arrangiert der Künstler das Thema zur feierlichen Eröffnung des restaurierten Brandenburger Tors neu und zementiert damit seinen Einfluss in der deutschen Musik. Live leitet er das Peter Thomas Sound Orchester, begleitet von den Schöneberger Sängerknaben und Opernstar Montserrat Caballé. Orion Forever. Es sind aufwendige Dreharbeiten für die 7-teilige Serie geplant. Neben den Arbeiten in den Hallen der Bavaria Atelier GmbH sollen ebenso Aufnahmen auf Schloss Höhenried und in Island gefilmt werden. Der Inselstaat mit seinen unberührten Landschaften, zahllosen Naturphänomenen und Vulkanen soll die fremdartigen Planeten dubeln, auf denen die Orion-Besatzung so einige Abenteuer erlebt. Seit 1961 befindet sich die Serienentwicklung, 1965 läuft die Produktion bereits auf Hochtouren und schließlich rollen auch die Kameras. Episode 7. Island kommt zum Schluss. Für den Commander der Orion kann Dietmar Schönherr gewonnen werden, der unter anderem einen Auftritt in »Der längste Tag« hatte. In der Rolle der strikten Tamara Jagelowsk ist Eva Pflug zu sehen, die bereits im Edgar-Wallace-Streifen »Der Frosch mit der Maske« als Femme Fatale zu sehen war. Für den vermeintlichen Frauenheld Mario De Monti wird ein blutjunger Wolfgang Völz verpflichtet, der sich Jahre später als die Stimme des Captain Blaubeer einen Namen machen wird. Auch mit dabei sind Klaus Holm, Friedrich Georg Beckhaus und Ursula Lillig. Ebenso Friedrich Jolloff sei an dieser Stelle erwähnt, der als undurchsichtiger Geheimdienstchef eine der herausragendsten Darbietungen der Serie liefert. Auch für einige Schauspieler erscheint das Konzept von Science Fiction abstrakt. Dietmar Schönherr wird für die Rolle des Kommandanten vorrangig ausgewählt, weil er glaubwürdig technische Texte vortragen kann. Wolfgang Völz vermag überhaupt keine Beziehung zu den Weltraumabenteuern aufbauen, was für seine Darstellung des Mario De Monti allerdings nicht hinderlich ist. Der Armierungsoffizier ist der Komiker unter der Truppe, womit Völz wiederum sehr wohl etwas anfangen kann. Der Höhepunkt der Produktion werden die Dreharbeiten auf Island sein. Mit Vorfreude erwarten die Schauspieler die Reise. Die betreffenden Szenen sollen zum Schluss gedreht werden. So kann man noch einen kleinen Urlaub dranhängen. 19 Wochen hat das Filmteam Zeit, die Dreharbeiten sind straff durchgeplant. Am Set geben sich die Regisseure Theo Metzke und Dr. Michael Braun häufig die Klinke in die Hand. Während der eine Regisseur die Kulissen am Vormittag nutzt, filmt der andere seine Aufnahmen direkt im Anschluss. Mitunter muss Braun warten, bis Metzke das Set freigibt, welches regelmäßig zu kleinen Spannungen führt. Drehtage mit über 10 Stunden Arbeitszeit sind keine Ausnahme. Da Frankreich das Projekt mitfinanziert, müssen einige Szenen zweimal gefilmt werden, einmal mit französischen und einmal mit deutschen Darstellern. Steht zum Beispiel für den heimischen Markt Margot Troger als Regentin des Planeten Chroma vor der Kamera, werden diese Szenen zusätzlich mit Christiane Minazzoli für das französische Publikum gedreht. Trotz der langen und erschöpfenden Tage und des allgemein befremdlichen Konzepts eines Weltraummärchens haben die Darsteller ein gutes Verhältnis miteinander. Somit schließen die Kollegen die ohnehin schon langen Drehtage auch mal mit einem gemeinsamen Kneipenbesuch ab. Zumeist sind es aber die Herren der Schöpfung, die am Abend noch einen drauf machen. Sehr zum Ärger der beiden weiblichen Darsteller um Eva Pflug und Ursula Lillig. Ihr Arbeitstag beginnt früher, da der Aufwand in der Maske für sie größer ist als für die Männer. Dies führt dazu, dass sich die Frau normalerweise schon ins Bett begeben, während die Herren noch um die Häuser ziehen. Doch damit nicht genug. Das ausgelassene Feierabendbierchen sorgt auch mal für die ein oder andere Fahne am Set. Für Wolfgang Völz und Dietmar Schönherr wird die Arbeit an der Orion wegweisend sein. Beide verbindet seither eine, nach Schönherrs Angaben, wohl kaum lösbare Freundschaft. Währenddessen schnellen die Kosten weiter in die Höhe. Das Geld wird knapp und so muss man auch im Drehplan umdisponieren. Island wird gestrichen. Glücklicherweise findet man schnell Ersatz. Die Abraumhalde Peisenberg. In der nächsten Episode droht der Bavaria Atelier GmbH eine Katastrophe. Die umfangreiche Produktion der Raumpatrouille Orion treibt das Unternehmen unaufhaltsam auf einen Abgrund zu. Habt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Viel Freude bei Filmriss.
Was für ein Cliffhanger.
Alles Gute.
Ich hoffe mal, Oliver, dass wir das dann noch schaffen irgendwie, das vielleicht in der nächsten Woche weiterzuhören. Hier also, wenn ihr wollt und ihr nicht warten könnt, dann könnt ihr natürlich auf freie-radios.net gehen. Da ist die gesamte Raumpatrouille Orion-Serie schon zu hören. Und jetzt?
Was du da machst, ist wirklich klasse. Aber wir beide, so wie das mit uns gelaufen ist...
Ich hab mich geändert. Du wirst sehen.
Das funktioniert nicht. Es ist aus.
Ja, jetzt ist es aus, denn wir kommen zum...
Filmriss, Filmquiz.
Und in der letzten Woche gab es hier Guardians of the Galaxy zu erraten. Das haben viele von euch getan und deswegen gebühren euch die Preise, die ihr schon erhalten habt. Deswegen gibt es auch diese Woche wieder was Neues und das ist dies.
Er ist vielmehr ein Junge, der jung sterben wird. Er wird auf diesem Planeten ertrinken, in der gleichmäßigen Strömung des dunklen, dreckigen, prachtvollen Flusses, der Tag und Nacht zwischen den Venen und Arterien seiner historischen Stadt dahinfließt. Seine Eltern werden um Mitternacht einen Anruf erhalten, sich schnell anziehen, mechanisch, und sich in dem stillen Taxi die Hand halten auf dem Weg zur Identifizierung des Leichnams ihres kalten Sohnes. Sein Abbild, massengefertigt und in Schrumpffolie verpackt, wird wie Kaugummi an die Heldenverehrer verkauft, die sich hoffnungsvoll selbst so sehen. Der berührende Narzissmus der Jugend.
Tja, das ist nicht so einfach diesmal, glaube ich. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und die Auflösung gibt es dann am nächsten Mittwoch beim Filmriss Filmquiz. Da wird es den bestimmt dann auch nochmal zu hören geben. Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Bagman Freikarten, Longsleeves und Beutel. Wir haben zu The Outrun Freikarten und das Buch aus dem BTB Verlag für euch. Die Buchvorlage habt ihr also auch hier zu gewinnen. Und dann haben wir außerdem noch für euch zu Skeleton Crew, die Serie, die Star Wars Serie, die jetzt frisch angelaufen ist. Da gibt es Notizbücher mit Stickerbögen und zu Red One, der noch zu sehen ist im CineStar und im Regina, der Weihnachtsfilm, der erste in diesem Jahr mit Dwayne The Rock Johnson, gibt es noch Spielfiguren, die haben wir bekommen. Große von McFarlane Toys. Und außerdem noch frisch erschienen auf DVD und Blu-ray und als limitiertes Blu-ray Steelbook gibt es Alles steht Kopf Teil 2 für euch aus der Pixar Schmiede. Und damit biegen wir schon ab auf die Zielgerade und sagen Tschüss in einer unbekannten Reihenfolge. Tschüss, Jasmin.
Bye.
Ciao, Mia.
Tschüssi.
Und tschüss, Lo.
Ciao, Kakao.
Lars sagt Tschüss, filmriss-leipzig.de zum immer wieder nachhören und gern haben. Bis dann. Bye, bye.